Hallo zusammen.
Ja. Wir wollen uns einmal mehr mit einer interessanten, schrägen Diskussion zum Schauen, wie Jesus Christus so Situationen handelt. Und die Situation ist eigentlich eine relativ kurze Begebenheit und gleich hat es für mich persönlich ganz viele spannende Elemente zu fragen. Wie kann ich lernen, bei gewissen Disputs oder Diskussionen entsprechend mich richtig zu positionieren? Wir haben letztes Mal die grosse Frage nach der Steuer gehabt und die Antwort ist sehr auf der Münze gekommen. Oder? Dort ist der Kopf drauf, dem Gips und gib dem Herr, was dem Herr gehört. Oder? Und dann haben nachher die Herodianer und die Pharisäer gefunden, sie haben keine Frage mehr. Vorerst haben die Sadduzäer gefunden, sie haben noch eine Frage. Und das müssen wir miteinander anschauen. Matthäus 22, Abvers 3, Lukas 20, 27 bis 40. Wir schauen uns nachher anhand von Matthäus an. 27, 40 sind ein paar interessante Nebeneffekte, die ich auch noch wieder darauf eingehe. Da traten zu ihm einige der Sadduzäer, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat vorgeschrieben, wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll ein Bruder sie zur Frau nehmen und seinen Bruder Nachkommen erwecken. 5. Mose 25, 26, steht sich so, ist um den Schutz von der Frau gegangen, allem voran wichtig, nicht irgendeine so schräge Geschichte, sondern eine Frau, die wie die Frau war, ist in der damaligen Zeit, vor 4000 Jahren oder 3000 Jahren, einfach echt absolut ungeschützte Person gewesen. Und das war eine Schutzorganisation gewesen. Und nicht irgendwie, was ist das für etwas Komisches. Einfach, dass wir ein bisschen verstehen, dass der Herr da ein bisschen anders denkt als wir Menschen. Und das will ich sicher noch einmal sagen heute, weil das ist ganz etwas Wichtiges. Nun waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und dann starb er kinderlos. Der zweite nahm sie zur Frau, dann starb der dritte, desgleichen alle 7. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber auch die Frau. Die Frau nun, wessen Frau wird sie in der Auferstehung sein? Denn sie haben alle 7 zur Frau gehabt. Und Jesus sprach zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen, und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort nicht sterben, denn sie sind wie den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat Mose hingedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt Gott Abrahams, Gott Jakobs, Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Da antworteten die Schriftgelehrten und sprachen: Meister, du hast recht geredet, denn sie wagten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Eine völlig schräge Frage. Die Frage ist total schräg, aber hat, und das ist das wichtige Element, ganz etwas anderes Unterschwelliges hinter dran, wo es eigentlich das Sadduzäer darum geht. Und um das ein bisschen zu verstehen, möchte ich gerne kurz etwas zu den Sadduzäer sagen. Die Sadduzäer ist eine Gruppe von Gelehrten gewesen, wo irgendwo zwischen 500 vor Christus bis etwa 70 nach Christus existiert hat, als eine Philosophielehre, die ähnlich war wie Pharisäer, aber nicht gleich. Die Sadduzäer haben gesagt, unsere Grundlage ist nur die Tora, die 5 Bücher Mose, und die anderen Schriften und Propheten, das ist für uns nicht das Wort Gottes. Die Pharisäer hingegen haben das ganze Alte Testament das Wort Gottes anerkannt. Also haben die Pharisäer und die Sadduzäer nicht die gleiche Grundlage gehabt. Jetzt sind auch die Sadduzäer sind normalerweise aus einer wohlhabenden Familie gekommen und haben relativ viel Einfluss gehabt. So zum Hintergrund. Es ist aber auch die Sadduzäer haben einfach 2-3 Sachen nicht wirklich geglaubt. Und unter anderem haben sie Schwierigkeiten gehabt mit dem Thema Schicksal, mit dem Eingreifen Gottes ins persönliche Leben und mit dem Überleben von der Seele nach dem Tod. Und das war immer wieder die grosse Sadduzäer-Frage. Hey, wenn jemand stirbt, dann ist fertig. Es gibt ja keine Auferstehung. Weil schliesslich sagt der Mose in seinen 5 Büchern nichts konkret zum Thema Auferstehung. Und darum haben sie nicht an die Auferstehung geglaubt. Und die mit mir die Apostelgeschichte gelesen haben, wissen, das hat der Paulus mehrfach ausgerüstet, um entsprechend den Streit, der Ärger, den sie auf ihn hatten, aufeinander loszulassen. Und er sagt unter anderem, ich stehe euch vor euch hier wegen der Auferstehung der Gläubigen. Und die Pharisäer sagen, ja, die gibt es, und die gibt es nicht. Dann haben sie einen anderen Grund genommen, und der Paulus war fein raus. Und sie haben einfach den Disput gehabt, und die ganze Thematik war erledigt, weil das ist so eine fundamentale Frage für die Sadduzäer, die Auferstehung der Toten. Und sie glauben nicht daran. Das war für sie eine Überzeugung. Und jetzt kommen sie zu Jesus Christus und stellen ihm eine Auferstehungsfrage. Das ist in sich eigentlich vordergründig einfach nur schräg. Was aber ist, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit ist es so gewesen, ein spannender Kommentar, dass sie diese Frage den Pharisäern stellen konnten und die Pharisäer keine Antwort hatten. Und das hat ein Stück weit eine Existenzberechtigung ihrer Überzeugung gegeben. Und jetzt weiss ich nicht, dass schon nur die Aussage ist vielleicht etwas, oder im Zusammenhang mit anderen Diskussionen mit Leuten gehabt hat. Die haben keine konkrete Antwort können geben. Also hat der andere, der nicht glauben will, eine Existenzberechtigung in seinem Nicht-Glauben, weil du ihm keine Antwort kannst geben auf seine Glaubensfrage. Macht Sinn? Kommen wir da raus? Nicht, kommen wir da nicht raus. Gut, also. Beispielsweise, du bist absolut wissenschaftliche Tiefflüger, hast keine Ahnung von allem. Und einer kommt mit einer wissenschaftlichen Frage zum Thema Evolution. Wie kommt jetzt das, wenn man jetzt da die C14-Methode nimmt oder die Uran-Methode, sagt, das ist jetzt 1,75 Milliarden Jahre alt? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Sag mir, warum das so ist und du hast keine Ahnung. Ja, was sagst du jetzt darauf, oder? Es hat sicherlich noch Leute da drinnen, wo es noch so geht. Wem ging es jetzt so, wenn so eine Frage kommt? Das ist keine Beleidigung, wenn jetzt die Hand sagt, ich komme nicht raus. Gut, eben. Also, und jetzt kommt einer, so ein Wissenschaftler wie ich, glaubt aber eben an die Evolution und nicht an die Kreation, und stellt euch die Frage. Und ich könnte ihm keine Antwort geben. Und dann sagt er, du kannst mir keine Antwort geben aus deinem Glauben, also bleibe ich bei meinem Glauben. Kommen wir jetzt raus? Gut, bin ich froh. Schön. Und genau so waren sie mit dieser Frage nach der Auferstehung und haben eigentlich ein total schräges, fiktives Beispiel genommen, und versucht, Jesus irgendwo hier aufs Glatteis zu führen. Und bei den Pharisäern und anderen ist es gelungen, bei Jesus hat es offensichtlich nicht geklappt. Ich würde das gerne anhand von Matthäus noch ein bisschen genauer anschauen. Es ist dort ein bisschen schärfer in seiner Formulierung, was mir gefällt natürlich. Schaffen ist immer gut. Ist klar. Und so ist er dort und bekommt die Frage. Und die Frage ist logischerweise aufgrund von ihrer Überzeugung basiert auf einer Aussage aus den 5 Büchern Mose, wo aus der Tora kommt und die Tora-Frage ist, ja, wenn jetzt ein Mann stirbt vor der Frau und eben genau die Ordnung, die der Mose gegeben hat, zum Tragen kommt, nach der Auferstehung, wo wir ja nicht daran glauben. Ja. Wem seine Frau ist es denn? In sich eigentlich eine doofe Frage, aber unterschwellig ist genau das der Punkt, wo es darum geht, herauszufinden, was wirklich ihr Motiv ist. Weil ihr unterschwellige Motiv ist etwas ganz anderes. Eigentlich wollten sie wissen, ob Jesus ihnen anhand von der Tora etwas sagen kann zum Thema Auferstehung. Ob das stimmt oder nicht. Weil das ist das Problem, wenn natürlich jetzt Jesus Christus kommt und sagt, anhand von den 5 Büchern Mose, die Auferstehung gibt es. Dann haben sie ein fundamentales Problem ihrer Lehre. Weil sie es ja eigentlich nicht glauben anhand von den 5 Büchern Mose. Weil es ja schon offiziell nicht drin steht. Oder? Und das ist die Situation jetzt, wo sie an Jesus herkommen und dann Jesus Antwort ist heiss. Jesus antwortet und sprach, Matthäus 22, 29. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist so eine heisse, präzise Aussage. Und zwar tut es zwei von ihren fundamentalen Elementen ankreiden. Und zwar einerseits sagt er, ihr kennt die Schrift nicht. Und er hat extrem recht mit dem, weil sie nur die 5 Bücher Mose genommen haben. Und die ganzen Propheten und Schriften, die schon einiges zum Thema Auferstehung drinsteht. Beispielsweise Hesekiel 37, das Totenfeld, ist eine riesengroße Vision, ein Kapitel lang, wo es darum geht, dass das Volk Israel wird auferstehen. Die Toten werden auferstehen. Jesaja schreibt ganz konkret das. Und das ist natürlich ein Teil von der Schrift, den sie nicht kennt haben, weil sie nur die 5 Bücher Mose genommen haben. Also, hört die Sadduzäer, ihr kennt die Schrift nicht. Und was ihr auch nicht kennt, ist die Kraft Gottes. Der Heilige Geist. Das Wirken von der Kraft Gottes hat ihnen völlig gefehlt. Und das war ein Thema, wo sie auch nicht daran geglaubt haben, dass Gott ins Menschenleben eingreift. Und ich weiss, wir haben anhand der Zeugnis von letzter Woche und vorletzter Woche gehört, wie der Herr eingreift. In Menschenleben, der ganz konkret Sachen sagt. Ganz konkret zu Menschen redet. Und so das Schicksal des Menschen wirklich lenkt. Und sagt ihnen dann ganz klar, hört, das ist dort falsch. Das ist dort wirklich am falschen Ort. Was dir für eine Überzeugung hat, ist absolut nicht korrekt. Und nachher sagt er ein paar mega spannende Sachen, wenn er weitergeht. Denn in der Verstehung werden sie wieder heiraten, noch sich heiraten lassen. Also, offensichtlich wird es anhand von dem im Himmel keine Hochzeiten geben. Spannend, he? Einfach nur so. Als naheliegendes, oder? Sondern sie werden sein wie die Himmel und im Himmel, und das heisst am anderen Ort, sie werden nicht mehr sterben. Das wissen wir, wenn wir auferstehen in Jesus Christus als Gläubige, werden wir nicht mehr sterben. Das steht mehrfach im Neuen Testament auch so dazu, von dem her. Und jetzt kommt eine mega interessante Aussage. Und ich weiß, ich bin schon lange nicht mehr an einer Aussage so lange behangen wie an dieser. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Und er zitiert 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Was hat jetzt das für einen Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten? Und da bin ich wirklich geblieben hängen und ich bin froh, bin ich geblieben hängen und habe mir das nachher erklären damit ich daraus komme. Oder? Und dann heisst es, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das ist etwas, was im Neuen Testament immer vorkommt. Das heisst jetzt aber folgendes, ganz etwas Spannendes in diesem Sinn. Gott stellt sich dort vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich habe noch ein bisschen grübeln und überlegen, wie viele andere Namen hat der Herr noch genannt, als dass er der Gott ist davon. Und ich habe mir überlegt, steht irgendwie, ob es ein Gott Davids ist? Und ich habe nicht sofort etwas gefunden und ich bin momentan immer noch nicht fündig geworden. Sondern, aber was eindeutig ist, das steht mehrfach. Im Alten Testament, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann habe ich gedacht, okay, also die Situation ist folgendermaßen. Wenn Gott sagt, er ist ein Gott von etwas und ein Gott vom Leben ist, dann wird er sicher nur Sachen sagen, die lebendig sind, wo er der Gott ist davon. Weil wir wissen, er ist nicht Gott von den Toten. Weil die Toten interessieren ihn nicht, wo tot sind. Weil die Menschen sich entschieden haben, nicht zu glauben. Aber die, die werden auferstehen und mit ihm leben, das sind die, wo er damals der Herr war und heute immer noch der Herr ist und immer wird der Herr sein. Das heisst, er wird sich, wenn er sich vorstellt, nicht im Namen von einer toten Person vorstellen, oder sondern nur im Namen von einer Lebenden. Macht Sinn? Ist nicht ganz einfach. Aber er sagt hier, ich bin ein Gott von diesen drei Männern. Und ich bin auch nur ein Gott von diesen drei Männern, weil die Männer immer noch repräsentativ stehen für lebendige Menschen. Weil mich interessiert das Tote nicht, mich interessiert das Lebendige. Also heisst es ganz klar im Umkehrschluss, Abraham, Isaak und Jakob leben noch. Und da bin ich absolut überzeugt davon. Der David auch, manchen anderen auch noch aus dem Alten Testament, der Elia ganz sicher auch. Und all die in Christus gestorben sind, die leben noch im Geist. Und der Geist wird irgendwann auferstehen und einen neuen Leib bekommen. 1. Korinther 15, ab Vers 35, ist ein extrem spannender Abschnitt. Ich lese den jetzt nicht vor, mal vielleicht diesen noch vor, weil es noch nicht gesehen wo das beschreibt, wie das aussieht. Oh, ich lese es nachher vor, ich weiß auch warum. Dass es einfach wirklich etwas anderes ist. Und er sagt es hier ganz konkret, weil er sagt, und das ist interessant, weil das ist etwas, wo alle Sadduzäer und alle Pharisäer und alle traditionellen Juden gehabt haben, dass Gott ein Gott Abrahams war. Oder ist. Nicht war, sondern ist. Das kannst du heute einen Jod fragen. Dann wird jeder sagen, ja, Gott ist ein Gott Abrahams. Ganz klar. Das ist keine Diskussion. Das heisst aber, dass der Abraham offensichtlich eine Person ist, die noch lebt. Im geistlichen Bereich. Und das ist ja so. Also ist hier die Aussage, ich bin ein Gott von dem und dem und dem, eine Zusage von der Tatsache, dass die drei Namen Menschen sind, die auferstehen werden. Ist ein bisschen kompliziert, aber es ist gleich so. Und darum sagt Jesus hier zu einem, hat er nicht gelesen von der Auferstehung. Weil er sagt, ich bin ein Gott von der und der und der Person. Und er ist nur ein Gott von der und der Person, weil das so wird sein, auch in Zukunft. Also müssen die Personen, die da genannt sind, auferstehen. Also gibt es auch schon Hinweise in der Tora zur Auferstehung der Menschen. Und das ist genau das, was die Pharisäer, die Sadduzäer, nicht geglaubt haben. Auf gut Deutsch gibt ihnen eine Antwort, die ihr Glaubensfundament, oder eins davon, oder sogar zwei davon mit der Antwort, erschüttert und dazu führt, dass sie definitiv keine Fragen mehr hatten. Weil sie gewusst haben, wenn sie ihm jetzt noch eine Frage stellen, wird er ihr Glaubensbekenntnis, ihr Glaubenshaus, ihr Glaubenskartenhaus noch einmal mehr zum Einstürzen bringen. Und das ist das, was Jesus Christus macht, wenn wir provokativ, herausfordernd, versucherisch auf ihn werden zugehen. Er wird unser Glaubenskartenhaus zusammenfallen. Deine Überzeugungen, die du hast in deinem Leben, wenn du die nicht grundsätzlich einfach versuchst, mit mehr immer wieder zu revidieren, sondern das Gefühl hast, du müsstest dem Herrn sagen, warum das jetzt so ist, dann wird es sicher so, dass irgendeine von deinen Überzeugungen, wenn sie völlig am Wort Gottes vorbeigehen, werden über den Haufen gerührt werden. Und dann wird dein Glaubenshaus anfangen zu schlottern. Und das ist genau so, wie passiert ist mit dem Punkt, dass ich denke, mir stellt Jesus keine Fragen mehr. Weil er wird meine provokative, komische Frage so gegen mich wenden, dass meine ganze Überzeugungsgrundlage kaputt geht. Und das ist ja genau das, was passiert bei allen Menschen, die sich für Jesus Christus entscheiden. Genau dort fängt der Mensch seine Überzeugungsgrundlagen an zu ändern. Und sagt, ich habe zwar etwas geglaubt, aber offensichtlich verhält das nicht, was ich bis jetzt geglaubt habe. Also will ich etwas anderes glauben. Und mal schauen, ob das verhält. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie das statistisch aussieht mit den Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, wie viele von denen wirklich wieder abfallen und zurückkehren zu dem, was sie vorher mal geglaubt haben, dann sind wir fasziniert, wie klein der Prozentsatz von diesen Menschen ist. Ich persönlich kennen niemanden, der die Überzeugung, die er gewonnen hat in Jesus Christus, wieder komplett verworfen hat. Aber ich kenne ganz viele, die ihre weltliche Überzeugung über den Haufen gerührt haben, um an Jesus Christus zu glauben. Der andere Weg ist ganz, ganz wenig. Das heisst, wenn ich meine Überzeugungen auf Jesus Christus abstütze, dann wird ich zu einem Punkt kommen, wo meine Überzeugungen sicherer, fester und langlebiger sind. Und das ist hier negativ herausgefordert worden. Bei einem Menschen, der sich entscheidet, ist das eine positive Veränderung. Aber die Sadduzäer sind natürlich gekommen und haben gewollt, dass sie Recht bekommen. Und haben gewollt, dass sie ihre Überzeugung, Jesus Christus, über den Haufen rühren können. Und das hat absolut nicht funktioniert. Das ist total schief gegangen. Und der Grund dafür ist, dass Jesus Christus, wenn er gefragt wird, nicht an der vordergründigen Frage interessiert ist, sondern am Motiv der Frage hinten dran. Und es heisst so manchmal, Jesus erkannte aber ihren Geist oder ihr Denken oder ihr Sinnen oder ihre Absicht. So viel. Jesus aber erkannte. Und das ist, als ich gemerkt habe, ich will das von Jesus Christus lernen. Ich will lernen, noch mehr zu erkennen, was wirklich die Absicht von einem Menschen ist, wenn er kommt, eine Frage stellen. Als Beispiel, versuche ich es zu konstruieren, mal schauen, was man findet, wenn jemand dich fragen kann, zum Thema warum, dass er jetzt das nicht darf machen. Ich habe das Motiv dahinter, warum kann ich jetzt dort nicht mitmachen? Warum darf ich das jetzt nicht machen? Oder warum hast du mich, ja, noch besser, warum hast du mich nicht gefragt? Das ist ja etwas, was passieren kann, dass man nicht gefragt wird. Und das Motiv dahinter ist extrem vielfältig. Und das ist jetzt gerade der Punkt. Was ist jetzt das Motiv dieser Frage, warum hast du mich nicht gefragt? Ist das Motiv Minderwert? Und solange ich nicht gefragt werde, habe ich keinen Wert. Ist das Motiv Stolz, weil ich das Gefühl habe, ich wirklich etwas zu sagen und bin ich gefragt worden? Und je nachdem, was das Motiv ist, ist die Antwort ganz, ganz eine andere. Ist die Frage motiviert durch die Tatsache, dass ich nur, wenn ich etwas leiste, Wert habe. Wieder die gleiche Frage. Völlig ein anderes Motiv dahinter. Wenn ich das Motiv nicht erkenne, gebe ich dieser Person keine passende Antwort. Weil dahinter ist ein Motiv, wo irgendwo etwas ist, das adressiert muss werden. Ich kann sagen, als erstes mal logisch, weißt du, ich habe dich nicht gefragt, ich habe genug andere gehabt. Ich meine, ich habe in dieser Situation noch eine Priorität gegeben. Das tut vordergründig genau gleich hier die Frage mal beantworten. Aber Jesus geht viel, viel weiter. Er sagt nicht nur, hört, die kommen nicht raus, weil die Schrift nicht kennen und weil die Kraft Gottes nicht kennen. Das würde eigentlich länger. Rein für die vordergründige Frage zu beantworten. Aber er geht viel weiter, weil er weiss, dass die ein Problem mit der Auferstehung haben. Sagt er, ja, aber wüsst ihr nicht, dass in der Tora etwas zu der Auferstehung steht? Und er tut durch das absolut tiefe Motiv von dieser Gruppe adressieren. Und genau das ist etwas, was ich merke, was ich lernen will. Wenn jemand mit der Frage zu mir kommt, will ich noch besser hören können, was ist das Motiv dieser Person, wenn sie so eine Frage stellt? Und ich habe euch vorhin eine Frage gegeben mit drei verschiedenen Motiven und entsprechend muss herausfinden, mit dem Hören von Geist Gottes, was ist jetzt denn das, was ich dieser Person sagen soll, damit ihre fundamentale Frage ein Stück weit beantwortet wird oder mit dieser Person kann helfen, in dieser fundamentalen Situation in eine neue Richtung zu laufen. Und das hat mich extrem fasziniert in dem Studium von dieser doofen, blöden, banalen Frage. Wo eigentlich vordergründige Frage ist, die man gar nicht stellen darf, wenn man gar nicht daran glaubt. Und gesagt, oh, das ist jetzt wirklich wieder einmal absolut souverän vom Herr, wie er das beantwortet. Wie er eine Antwort gibt auf eine nicht gestellte Frage, aber auf ein existierendes Motiv in einem Menschenleben. Und das ist das, was wir Menschen grundsätzlich eigentlich immer haben. Und das immer stimmt ausnahmsweise, weil wir haben immer ein Motiv hinter einer Frage. Immer. Sonst würden wir auch gar nicht fragen. Und dort ist schlussendlich der Punkt, wo es darum geht, zu lernen, Menschen können weiterzugeben, weiterzuhelfen. Und wir können Menschen weiterhelfen, wenn wir ihre Motive erkennen können und ihre Motive können korrigieren oder beantworten oder ändern oder zeigen, okay, das Motiv, das hilft dir gar nicht, oder das Motiv hat einen Hintergrund mit ihrer familiären Geschichte, hat einen Hintergrund mit ihrer Schulgeschichte, mit ihrer Kollegengeschichte, was auch immer. Das Motiv ist irgendwo entstanden. Und offensichtlich hast du dort ein Thema, das dich beschäftigt, aber du kannst es gar nicht konkret so formulieren, wie es darum geht. Oder willst du es vielleicht gar nicht so formulieren, aber der Geist Gottes gibt Offenbarung. Und dann plötzlich wird das Motiv etwas, wo man erkennt und durch das einem Menschen wirklich konkret helfen kann. Und das hat mich extrem angesprochen. Ich dachte, wenn wir lernen, das Motiv der Fragen, die die Leute uns stellen, zu erkennen, dann können wir noch so viel bessere Antworten geben. Dann können wir noch so viel mehr weiterhelfen, als wir nur einfach vordergründige Fragen beantworten. Und das ist genau das, was Jesus Christus gemacht hat. Und er hat es gemacht, basierend auf einer Glaubensgrundlage, die sie hatten. Und das ist etwas anderes, was mich sehr angesprochen hat, wenn ich jemandem eine Frage beantworte, die Frage vorhin, die wissenschaftliche Frage von vorhin, die tun wir idealerweise basierend auf einer wissenschaftlichen Argumentation beantworten. Und nicht irgendwo da aussen in Form von irgendeiner Glaubensantwort, die einfach sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, der ist der Herr und ich habe schon manchmal erlebt. Amen, das stimmt. Aber der wissenschaftlich ungläubige Mensch hat keine Grundlage auf dem. Also wird mit dieser Antwort, die ich ihm gebe, gar nicht viel anfangen. Wenn ich sage, weißt du, schau jetzt mal schnell, wenn du jetzt das Wort Gottes liest und siehst, dass dort irgendein Sintflug war und steht, der hat dich vorher nicht liegen lassen, dann sage ich dir jetzt Folgendes. Mit dem hat es einfach ein Schiff, hat die ganze Atmosphäre extrem verändert, die ganze Thematik von der ganzen Schutzatmosphäre, vom Alterungsprozess aufgrund von der UV-Strahlung, hat es damals nicht so gegeben wie heute. Und du musst mal schauen, plötzlich werden die Leute in der Bibel viel, viel, viel jünger, weil die UV-Strahlung zu der Generation von Menschen beigetragen hat. Und darum ist es so, dass die ganze Alterskalkulation überhaupt nicht mehr stimmt und die Atmosphäre völlig anders ist vor 5000 Jahren. Also, und jetzt sag mir, wie du das korrigierst. Und meistens ist die Diskussion wissenschaftlich dann beendet. Eben. Beispiel, wenn jemand uns etwas fragt, ist es wichtig, dass wir erkennen, was ist das Motiv und was ist dort die Überzeugung. Anderes Beispiel. Weißt du, ich bin krank gewesen, dann bin ich pendeln. Und dann ist es mir besser gegangen. Okay, interessant. Wie lange hat es dich angehalten? Und was hat es gemacht mit deinen Emotionen und deinem Gefühl? Hat es wirklich langfristig verhaben? Oder hat es sie in eine andere Abhängigkeit hineingeführt? Weisst du, ich glaube an Gott, der wirklich heilen kann. Und ich bete gerne für dich, mit dem Wissen, dass wenn ich für dich bete, dass eine übernatürliche Macht, genau wie die beim Pendeln auch wirkt, aber nicht den gleichen Ursprung hat, etwas kann verändern in deinem Leben. Wie gebe ich dem eine Antwort, die auf der Grundlage ist von dem, was er glaubt? Ich glaube auch an eine übernatürliche Macht, die beim Pendeln etwas auslöst. Aber die will ich nicht, weil die bindet mich irgendwo dran, wo ich nicht will. Und die verzerrt mich. Ich glaube auch an die Macht, die es noch viel besser kann und mich freisetzt. Was willst du denn lieber? Und jetzt hast du eine Diskussion mit jemandem, der spirituell echt orientiert ist und gerne etwas wissen will. Spürt er, um was es geht, wenn wir lernen sollen, einem Menschen so zu antworten, wie Jesus Christus geantwortet hat. Das ist mega cool. Aber nicht ganz einfach. Und bedingt meine Nachfolge und mein Offensein für das Reden vom Wort Gottes, für das Reden vom Heiligen Geist und meine Bereitschaft, der anderen zu erkennen, zu wissen, was hat jetzt der Philipp für ein Motiv hinter dieser Frage? Wie kann ich dem Philipp richtig helfen, um ihm die Frage zu beantworten, dass ihm wirklich etwas nützt und nicht nur einfach oberflächlich abspeisen? Und das ist das, was ich denke, was Jesus Christus immer gemacht hat. Und wenn er sagt, folgt mir nach, denke ich, so gut, wenn wir das lernen. Das können wir auch gleich gut, das ist völlig easy, das müsst ihr nicht auch können. Aber grundsätzlich wollen wir das Bedürfnis haben, einem Menschen eine Antwort zu geben, die ihm hilft, ist etwas, was wir alle dürfen. Und alle sollten. Und dann werden wir Jesus Christus ähnlicher. Und das ist das, was mich so extrem angesprochen hat in diesem Abschnitt, gemerkt habe, das ist mega cool. Jesus ist so sensationell, wie er mit Menschen redet, um ihnen wahre Antworten zu geben. Und wenn wir positiv kommen, dann wird er uns ganz sicher auch positiv antworten. Wenn wir negativ kommen, dann wird er uns auch negativ antworten. Und dann wird es, seine negative Antwort wird treffen. Das wissen wir. Die bräucht und dann gibt es Stress. Und dann ist meine Entscheidung, jetzt hat er mich richtig gestresst. Was mache ich jetzt damit? Kehre ich um, damit der Pfeil, der gegen mich gekommen ist, mich in die richtige Richtung treibt vom Herr? Oder bleibe ich da und der Stress bleibt in meinem Leben drin? Das ist die Entscheidung, die wir nicht treffen dürfen. Und das ist das, was ich, ja, wo ich denke übrigens, das wird das Jahr sehr wahrscheinlich relativ häufig passieren. Und zwar aus folgendem Grund, ich habe schon etwas gesagt, letztes Mal habe ich etwas gesagt, der Herr hat gesagt, er will mit uns vorwärts gehen. Er will uns beschneiden, dass wir noch mehr Frucht bringen. Und beschneiden, dass wir noch mehr Frucht bringen, hat mit Korrektur zu tun. Und Korrektur heisst immer, Richtungsänderung von mir. Der Herr wird sehr wahrscheinlich seine Richtung nicht ändern. Das ist auch nicht etwas, was passiert. Also ist es unsere Entscheidung, ob wir die Richtung vom Herrn drehen oder nicht. Und wenn wir das machen, dann laufen wir in eine richtig gute Richtung. Richtig, richtig. Und das ist das, was der Herr will. Weil wenn wir das machen, dann werden wir friedlicher, geduldiger und es geht uns viel, viel besser. Und es geht den Menschen um uns herum wegen uns auch besser. Und das ist das, was man will. Und auf das hoffe ich, auf das setze ich. Lernen wir hier aus dem kurzen Abschnitt, wie Jesus Christus Menschen Antworten gegeben hat. Damit wir lernen, Menschen so antworten, dass es ihnen wirklich hilft, dass sie wirklich weiterkommen können. Amen.